Der traut sich was, oder? Der traut sich was. Darf der das denn? Die Frage des Pharisäers ist ja genau die: Was für Wunder hast du vollbracht? Wer autorisiert dich eigentlich, dass du hier so ausrastest? Was ist eigentlich los da im Tempel? Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal ein Bild, wie der Tempel ausgesehen hat damals. Ein Riesenprachtbau. König Herodes hat ihn ausgebaut, ein Weltwunder aus Gold und Stein. Da ist das Allerheiligste, da darf niemand rein. Nur einmal im Jahr der Hohepriester, weil da wohnt Gott. Zutritt verboten. Davor, höher, ist so dieser Vorhof der Priester. Da steht der Opferaltar, da wird geopfert. Drumherum der Vorhof der Männer, die sind da ein bisschen weiter drunter und die gucken zu, wie da Gottesdienst gefeiert wird, wie Tiere geopfert werden. Davor, Vorhof der Frauen, da darf jeder Israelit rein und eben auch die Frauen. Und dann Vorhof der Heiden. Auch Heiden waren im Tempel willkommen. Israel wusste sich schon immer zu alle Völker gesandt. Rechts oben, da ist die Burg Antonia, gehört nicht mehr zum Tempel. Dort sind römische Soldaten stationiert. Die haben einen schönen Überblick. Und wenn irgendwas ist, die können alles kontrollieren. Ruckzuck stehen die da ringsrum auf dieser Mauer und können eingreifen. Mit unserer Geschichte sind wir in diesem Vorhof der Heiden vor allem. Links diese Säulenhalle, da sind sie mit ihren Ständen, mit ihren Buden. Da sind die Geldwechsler, die Käfige und so weiter. Aber jetzt Frage, warum gibt es die da eigentlich? Warum braucht es das? Stell dir vor, wir sind direkt vorm Passafest. Jesus kommt zum Passafest, eins der größten Feste in Israel. Viele, viele Festpilger kommen nach Jerusalem und die wollen und die sollen alle dort opfern. Das war ja damals der eigentliche Gottesdienst, dass man Gott Tiere opfert. Natürlich von Gebet begleitet. Es gab auch vegetarische Opfer, Getreide, Trankopfer, Wein. Aber allermeist waren es eben Schafe, Rinder und Tauben. Und jetzt stell dir vor, du kommst von irgendwoher, zum Beispiel Kapernaum am See Genezareth, und du musst dein Opfertier 150 Kilometer weit nach Jerusalem mitbringen. Es ist doch viel einfacher, man kann es direkt vor Ort kaufen. Bevor du dein Tier durch halb Israel schleifst, das ist doch ein Service. Das ist ein modernes Bild. Aber so kann man sich's vorstellen, die Viecher in Reih und Glied, such dir deins raus. Es gibt einen Bericht, dass in diesem Vorhof der Heiden mal bis zu 3000 Schafe drin waren. Muss man sich klar machen, dieses Passafest, das war eine Massenschlachtung. Und wenn diese Viecher dort in diesem Vorhof alle noch ihren Mist machen. Eine Sache war zu beachten: Alle Opfertiere mussten makellos sein, rein. Eine Vorschrift aus dem Alten Testament, für Gott nur das Beste. So ein Tier durfte kein Bein gebrochen haben oder irgendwas, für Gott nur das Beste. Und dafür gab es extra offiziell eingestellte Aufsichtsbeamte, die haben das kontrolliert. Und die hatten einen Trick. Es hätte auch außerhalb des Tempelbezirks genügend Tiere gegeben, aber alle Tiere, die von außerhalb gekauft wurden, grundsätzlich unrein. Diese Aufseher wiesen diese Tiere alle ab, ungeeignet, nicht makellos. Warum? Mensch, Leute, kauft doch hier. Hier haben wir extra Stände. Und was sie nicht sagten, da verdiene ich mit. Ich habe einen Deal mit denen. Die Preise dort im Tempel waren um ein Vielfaches höher als außerhalb des Tempels. Die machten einen Mordsumsatz. Der Tempel ist geworden zu einem Treffpunkt der Spitzbuben. Der Wucherer, der Betrüger, die hatten quasi eine Monopolstellung. Die Pilger wurden ausgebeutet, betrogen. Was für eine Schande. Und die Geldwechsler? Jeder jüdische Mann musste eine Tempelsteuer bezahlen. Damit wurde der Tempel instand gehalten, der Tempelbetrieb finanziert. Vor dem Passafest, wenn du sowieso einmal nach Jerusalem kommst im Jahr, da bitte bezahlen. Jetzt waren aber auf diesen Münzen, die so im Umlauf waren in den Ländern, allermeist Götzenbilder drauf. Das ist ja eine Beleidigung für Gott, wenn du ihm sowas gibst. Gotteslästerung. Deshalb musste diese Tempelsteuer in der alten heiligen Währung abgegeben werden, dem tyrischen Schekel. Diese Münzen wurden extra geprägt und die konntest du bei den Geldwechseln erwerben. Dein eigenes Geld umtauschen in das Tempelgeld. So weit, so gut. Wenn die nicht auch in die eigene Tasche gewirtschaftet hätten. Waren ja nicht blöd. Menschen waren schon immer korrupt, auch die Frommen. Die hatten also da ihre Tische und warteten auf Kundschaft und dachten sich, echt cool, wir zocken euch ab und ihr könnt nichts machen. Und so füllen die Leute ihnen die Taschen. Die Pilger wurden ausgebeutet und betrogen. Was für eine Schande. Und deshalb gerät Jesus so in Zorn. Menschen ausbeuten im Namen der Religion. Unglaublich. Profitgier. Wo es doch so viele Arme gibt, die sich kaum ein Brot kaufen können. Ihr schließt die doch aus vom Gottesdienst. Wie sollen die sich ein überteuertes Opfertier leisten können? Tempelsteuer bezahlen. Ihr schließt sie aus vom Gottesdienst. Ja, und was auch noch dazu kam, wie willst du dich denn auf Gott konzentrieren? Einmal im Jahr Passafest. Und dann stell dir vor, da muht es, da blökt es. Da schreien sie ihre Sonderangebote hinaus. Ein Radau wie sonst was. Feilschen, Zocken, Geschäftemacherei. Wie willst du da anbeten, dich auf Gott konzentrieren? Jesus sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus gemacht. Und dann macht er sich so eine Peitsche aus Stricken und schmeißt sie alle raus. Er schlägt um sich, er hält's nicht mehr aus, was dort gemacht wird. Darf der das? Jesus setzt ein Zeichen. Eigentlich wäre das die Aufgabe der Priester, für Ordnung zu sorgen. Aber die tun's nicht. Also macht's er. Er tritt auf wie ein Prophet und sagt, was Gott will. Ja, was will er denn? In Johannes 2, da sagt Jesus, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Im Matthäus-Evangelium, da sagt Jesus dazu, was denn dort eigentlich passieren soll. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle draus. Jesus kombiniert da zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, Jesaja 56, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Jeremia 7, haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Es soll ein Bethaus heißen und dafür soll es bekannt sein unter allen Völkern. Hier wird gebetet, dafür ist der Tempel da. Beten. Für Jesus das Wichtigste. Beten heißt Zeit mit Gott verbringen. Die Kraftquelle Gott anzapfen. Zu erleben, ich bete, ich bitte und Gott hört auf mich. Doch wo das Eigentliche zu kurz kommt, da räumt Jesus auf. Wo Geldmacherei das Wesentliche wird, da rastet Jesus aus. Wo Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht, seine Anbetung. Da flippt er aus. Gottesdienst zweckentfremdet, nicht mehr Gott in der Mitte. Da geht Jesus dazwischen. Er will die Menschen zurückbringen zu Gott. Er ist ein Prophet, ein Mahner, einer, der zur Umkehr ruft. Wer hört auf ihn? Kommen wir zu uns, Advent. Advent vom Grundgedanken eine Vorbereitungszeit. Wir bereiten uns vor auf das gigantische Ereignis, Gott selber kommt zu uns. Das feiern wir an Weihnachten. Und zur Vorbereitungszeit gehört es, dass ich mal nachschaue, Bin ich bereit, dass er kommt? Steht ihm was bei mir im Weg? Advent ist schon immer Bußzeit gewesen, Umkehrzeit, der Ruf zurück, eigentlich auch Fastenzeit. Das heißt eine Nachdenkzeit, eine ich richte mich neu aus auf Gottzeit. Ich nehme mir Zeit für Gottzeit. Was würde dir denn im Advent helfen, dass für dich das eine bewusste Zeit wird? Eine Zeit, in der du bewusst offen bist für das Reden Gottes. Man könnte diese Geschichte von der Tempelaustreibung ja auch auf unseren Konsum beziehen und was alles gemacht wird aus Advent und Weihnachten, Geldmacherei mit Religion. Da müsste doch Jesus auch mal aufräumen. Und dann müsste man all unsere Traditionen schlecht machen. Das will ich nicht. Ich schlage den anderen Weg vor. Die Adventszeit ist bei uns geprägt. Lichter, Guzler, Musik, Punsch, Tee, Glühwein. Nutzen wir das doch. Beispiele. Warum denn im Advent so viele Lichter? Warum zündest du Lichter an? Adventsbeleuchtung in der Dorfmitte, Adventskranz. Viele hängen sich solche Lichtvorhänge auf. Diese vielen kleinen Lichter weisen hin auf das eine große Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Unsere vielen kleinen Lichter wollen uns helfen, das große Licht zu sehen. Also dann versucht es doch bewusst zu machen. Immer wenn du ein Licht anzündest, dann mach das mit Blick auf Jesus und vielleicht sagst du, Jesus, du bist mein Licht. Eine Möglichkeit, um zu versuchen, Jesus, das Zentrum, im Blick zu nehmen. Oder sehr lecker, die Guzler. Wir haben daheim immer Bredler gesagt. Wer hat von euch schon welche gegessen? Vielleicht ist es ein Tipp für dich, bei jedem Guzle einen kurzen Dank an Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir jetzt überlegen, das Wort Lebkuchen, Lebensbrot, daher kommt es, Jesus, du bist mein Lebensbrot. Ohne dich kann und will ich nicht. Füll du meinen Magen und mein Herz. Ich will von dir erfüllt sein. Lebkuchen, Guzler, eigentlich einmal erfunden als Hinweise auf Jesus. Oder fürs Backen. Denk dir einen Satz aus und verbinde das Kneten mit Beten. Ein Bibelvers, der du beim Backen immer wieder meditierst. Meditieren heißt nichts anderes als wiederkäuen. Immer wieder sich einen Bibelvers vorsagen und sich so füllen lassen mit dem guten Wort Gottes. Kneten mit Beten. Die Musik, für viele sowieso sehr wichtig. Wieso nicht im Advent nicht nur die, mehr oder weniger inhaltslosen Ohrwürmer hören, sondern bewusst sich tiefgründige Musik gönnen? Luther hat diesen Satz gesagt, die Musika ist das beste Labsal eines betrübten Menschen, dadurch das Herz wieder zufrieden, erquickt und erfrischt wird. Ich finde einen tollen Satz. Damals haben sie es schon erkannt, welche therapeutische Kraft und Wirkung Musik hat. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Hör jetzt in dieser Zeit bewusst geistliche Musik, tiefgründige Musik. Der Musikstil ist völlig egal, das, was dir gefällt, aber eben auf Jesus hinweisende Musik. Singst du im Advent? Jetzt bewusst Lieder singen. Adventslieder, Weihnachtslieder. Lieder, die dir Jesus vor Augen stellen. Hauptsache, du kommst ins Beten, ins Anbeten. Katharina hatte es schon von Weihnachtsgeschenken. Gehört auch zum Advent dazu, wir kaufen Weihnachtsgeschenke. Frage, warum beschenken wir uns denn? Weil wir selbst beschenkt sind von Gott mit Jesus. Und du bist unverdient beschenkt aus Liebe. Du bist ihm seinen Sohn Jesus wert. Also dürfen wir nie auf die Idee kommen, Weihnachtsgeschenke zu verbinden mit Bedingungen. Wenn du nur Fünfer heimbringst, dann kriegst du nichts. Wenn du nicht bis da und da dein Zimmer aufgeräumt hast, dann kriegst du nichts. Ich schenke aus Dankbarkeit. Gott, du machst mich so reich. Ich schenke, weil ich beschenkt bin. Versuch dir deinen Advent zu gestalten, dass Jesus in der Mitte ist. Gebet ist dabei das Zentrale. Damit pflegst du deine Beziehung zu Gott. Advent ist Vorbereitungszeit. Bereite dich vor, dass er kommt, dass er in deinem Herzen wohnt, dass er Raum bei dir bekommt. Und dabei lass ihn ruhig auch den sein, der es bei dir aufräumt. Stell dir nochmal vor, diesen Jesus mit einer Peitsche in der Hand. Lass ihn bei dir aufräumen. Das aus dem Weg räumen, was dich ablenkt und wegbringt von Gott. Du kennst deine Zeitfresser. Bist du auch ein Betrüger? Wie diese Händler und Geldwechsler? Wen betrügst du? Deine Frau? Gefälschter Impfausweis? Du kennst das Falsche und deine ungewohnten Gewohnheiten, die unguten Gewohnheiten. Dinge, wo du genau weißt, das gefällt Gott nicht. Lass ihn ausräumen, jetzt im Advent. Lass dir von Jesus helfen, Dinge sein zu lassen und tu dafür das Gute. Was bei dieser Tempelreinigung von Jesus auffällt, Jesus geht nicht gegen den Gottesdienst vor. Er greift nicht die Priester an, nicht die Opfernden, macht nichts am Tempel, aber er sagt, Erneuerung muss sein. Und die beginnt innen. Gebet ist das, worauf es ankommt. Und dann lässt er sie einfach stehen. Er dreht sich um und geht. Er lässt sie stehen und hofft, dass sie nachdenken. Zur Besinnung kommen, sich ändern, sich was vornehmen. Nachdenken, Nachdenkzeit. Drei Fragen für dich zum Nachdenken. Darf Jesus meinen Advent gestalten? Was nehme ich mir vor? Darf Jesus in meinem Leben aufräumen? Wo fange ich an? Mit ihm zusammen. Wo ist mein Glaube verwässert? Was kann mir helfen, dass Jesus wieder mehr in den Mittelpunkt rückt? Denk mal nach. Ich habe noch eine Idee. Bis gestern war hier meine Predigt fertig und dann hatte ich gestern ein Treffen und da haben wir ein Lied gesungen und das hat mir richtig imponiert. Advent, wir gehen zu auf Weihnachten, das Fest der Liebe. Wir hatten jetzt Dinge, die du tun kannst, für dich alleine. Es gibt vielleicht auch was, was wir miteinander tun können. Das Fest der Liebe und was uns gerade zerreißt und Liebe bleibt auf der Strecke, diese unsäglichen Corona-Diskussionen. Vielleicht ist es eine Idee für dich. Geh auf jemanden zu, wo du genau weißt, der denkt komplett anders wie ich. Und zeig ihm deine Liebe. Tu ihm irgendwas Gutes. Es ist überhaupt nicht nötig, dass wir alle das Gleiche denken. Besonders bei der Impffrage. Aber sie kostet so viel Liebe. geht aufeinander zu, ohne dass das jetzt eine missionarische Aktion wird, dass du jemanden auf deine Seite holst, sondern zeig einfach Liebe. Nutz mal diesen Advent, dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen, sondern dass wir die Mitte wieder neu in den Blick nehmen. Die Liebe, die Jesus zu uns hat, die geben wir weiter. Jesus im Zentrum und nichts anderes, keine Corona-Diskussion. Jesus ist unser Zentrum. Ich bete und wer kann, steht gerne dazu auf. Jesus Christus, wir gehen zu auf den Advent und wir haben dich miterlebt als den, der ausrastet. Du weißt, was in unserem Advent los ist und dass du ganz leicht aus der Mitte gerätst. Zeig uns, wie wir dich in die Mitte bekommen. Bei jedem Einzelnen. Gib uns Ideen, zeig uns, wo wir uns verändern sollen, wo du was austreiben willst. Und besiege du unsere Besserwisserei und ersetze sie durch Liebe. Lieb du uns so sehr, dass wir gar nicht anders können, als den anderen zu lieben. Danke für all die, die da sind für andere. Danke für all die, die deine Liebe hinaustragen. Du weißt, wer krank liegt, begegne dem und der. Du weißt, wer traurig ist, sei du da und erweis dich als der, der du bist. Du kennst unsere Sorgen, alles, was Mühe macht. Du bist da, wir klammern uns an dich. Du kennst unseren Advent, du kennst die nächste Woche, du kennst den Sonntag. Komm du in die Mitte und mach uns fröhlich über dich. Und bitte segne alle, die jetzt Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen. Gib deine Weisheit und gib Einheit, gerade in unserer Gemeinde. Amen.